Also auch von mir aus nochmal guten Morgen zusammen. Ich freue mich auf die Art und Weise, den einen oder anderen wesentlich wenigstens am Bildschirm hier wiederzusehen. Ja, und ich habe euch für heute Morgen, habe ich gedacht, dass wir uns das erste Kapitel vom Philipperbrief anschauen. Aber da immer wieder mit einem Schwerpunkt, nämlich das, was wir in dem Vers 10 lesen. Und deshalb fange ich an, dass ich einfach nur die Verse 9 bis 11 zunächst mal lese, weil wir auf die immer wieder zurückkommen werden. Und da heißt es, und um dieses bitte ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Wir haben ja eben in der ersten Stunde ganz kurz von der Apostelgeschichte gehört, was Paulus da in Philippi erlebt hat. Und wir wissen, dass eben trotz allem da eine Gemeinde entstanden ist und diese Gemeinde dem Paulus auch ganz besonders am Herzen gelegen hat. So ist dieser Philipperbrief entstanden, deshalb, weil diese neue kleine Gemeinde in Philippi gehört hat, dass Paulus im Gefängnis ist und dann durch den Epaphroditus ihm etwas gebracht hat. Und in diesem Brief bedankt er sich und schickt den Epaphroditus dann mit diesem Brief letztendlich auch nach Philippi zurück. Und das geht einmal aus den ersten 8 Versen daraus hervor, dass wenn er die Grüße los wird und dann eben aus dem letzten Kapitel, wenn er auf den Epaphroditus auch eingeht. Was mir heute wichtig ist, das ist dieser kleine Satz, damit ihr prüft, worauf es ankommt. Weil ich glaube, dass das etwas ist, was nach wie vor hochaktuell ist und was jedem von uns auch wichtig ist, dass wir das tun. Jetzt kennt jeder sicherlich Situationen, wo wir das ganz normal im Alltag tun. Also wenn du ein neues Auto dir zulegen willst, dann hast du bestimmte Voraussetzungen definiert, die dir wichtig sind. Und wenn es meinetwegen darum geht, dass die Familie sich vergrößert hat, und also war das bei uns, wir hatten ja zuerst Zwillinge und 13 Monate später kam die Nummer 3. Und da weiß ich noch, als wir dann auf der Suche nach einem Auto waren, dass wir immer geguckt haben, wo passen denn 3 Kindersitze nebeneinander rein und du kriegst hinten die Türe noch zu. Und das war gar nicht so einfach, da ein Auto zu finden, was da für passte. Das heißt, es kam bei uns darauf an, als wir das geprüft haben, was es so an Autos gab, dass die Rückbank so breit ist und die Griffe an den Türen so klein sind, dass da 3 von diesen, euch sagen wahrscheinlich Römersitze, also das waren ja früher diese Schalensitze, die es gab, dass 3 nebeneinander passen. Nur als Beispiel. Und das Gleiche gilt ja auch in Bezug auf unser geistliches Leben. Und da wird hier eben ein bisschen mehr erklärt, was wir beachten sollen, wenn wir eben prüfen, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi. Also es geht darum, dass, wenn der Herr Jesus wiederkommt, dass wir dann bereit sind dazu und dass das, was wir tun, eben sein Wohlgefallen findet. Und dann finden wir einen Ausdruck, da den muss man ein bisschen erklären, wenn es da heißt, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird. Und diese Frucht der Gerechtigkeit, die gibt es mehrfach, diesen Ausdruck in der Bibel, und ich möchte nur 2 davon zitieren, weil ich glaube, damit wird sehr schön klar, wie diese Frucht entstehen kann. Und zwar einmal im Jakobus 3, Vers 18, da heißt es, die Frucht der Gerechtigkeit in Frieden, aber wird denen gesät, die Frieden stiften. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz praktische Frage für jeden von uns. Jeder von uns kennt die Situation, wenn Stress da ist, wenn Streit da ist, und dann kommt es eben darauf an, was ist dein Part in dieser Situation? Und hier heißt das, dass denen, die dann Frieden stiften, und auch der Herr Jesus sagt in der Bergpredigt ja etwas über die Friedenstifter, ich glaube, da heißt es, denn sie werden Söhne Gottes heißen, also eins der größten Dinge, die wir anstreben. Und hier heißt das eben, der Frieden stiftet, dem wird diese Frucht der Gerechtigkeit gesät. Also damit wird sozusagen die Pflanze erstmal bei dir gesät, damit da etwas draus werden kann. Und darum ist es wichtig, dass Christen Friedenstifter sind, dass wir Friedenstifter sind. Und dann gibt es eine zweite Stelle, die sagt dann, wenn das also gesät ist bei uns, wie kann das Ganze dann auch aufgehen? Wie kann da eine Frucht kommen? Und das passt auch ein bisschen zu dem sicherlich, was heute in den Ansagen da ist. Den Helmer kenne ich ja persönlich, das Mädchen, von dem ihr berichtet habt, ich schließe daraus, dass es ein Mädchen ist, wo Diabetes festgestellt wurde. Das sind ja eben Wege, die uns nicht gefallen. Und das steht genauso auch im Hebräer 12, Vers 11, wenn da steht, alle Züchtigung aber scheint in der Gegenwart nicht ein Gegenstand der Freude. Wir brauchen dann auch nicht so tun, als wenn wir uns darüber freuen, sondern es ist einfach manchmal schwer, das zu ertragen, wie Gott uns führt. Sondern der Traurigkeit. Danach aber gibt sie die friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt worden sind. Das heißt, diese Frucht der Gerechtigkeit entsteht in dem Erziehungsprozess, den Gott mit jedem Einzelnen von uns geht. Und das ist das, wo Paulus hier anknüpft und sagt, dass es also ganz wichtig ist, wenn wir im Geistlichen prüfen, worauf es ankommt, dass diese Frucht der Gerechtigkeit, also das, was Gott mit uns in seinem Erziehungsweg bisher schon alles getan hat und auch erreicht hat, dass das eben dabei eine große Rolle spielt und das Ziel von allem dann, das ist das zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Und was dann kommt in den restlichen Versen im ersten Brief, das zeigt mir eben sehr schön unter diesem Aspekt, man kann das erste Kapitel ja sicherlich ganz verschiedene Art und Weise auch auslegen, aber wenn wir da mal den Schwerpunkt drauf legen, dann sehen wir eben, dass Paulus kein Theoretiker war, sondern ein Praktiker war. Und ich glaube, das kann uns eben in der einen oder anderen Situation, in der wir sind, sehr, sehr gut auch weiterhelfen. Wenn wir zunächst mal dann die Verse 12 bis 14 uns anschauen, dann sagt Paulus, ich bin wieder mal im Gefängnis gelandet, aber ich freue mich darüber, weil es dazu beigetragen hat, dass Leute, die vorher aus Furcht vor dem, was passiert, den Mund gehalten haben, jetzt plötzlich Freimütigkeit haben, sich zu Jesus Christus zu bekennen, zu sagen, dass sie eben auch zu ihm gehören, seine Jünger sind, seine Kinder sind. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kennen viele von euch Open Doors, und Anfang des Monats oder Ende Januar ist das neueste Heftchen gekommen. Und gerade am Jahresanfang ist ja immer dieser Weltverfolgungsindex. Den hänge ich mir bei mir immer an die Tür vom Arbeitszimmer, sodass, wenn ich mal da reingehe, dann muss ich daran vorbeigehen. Und in diesem Heft, und das hat mich dann wirklich auch sehr berührt, waren einige Beispiele von den Ländern, in denen eben Christen verfolgt werden, also das passiert, was hier auch mit Paulus passiert ist. Und weil die Zeit nicht da ist, werde ich eben nur ganz, ganz grob auf die Dinge eingehen, die da standen und die mich doch sehr auch berührt haben. Da ist einmal von Bangladesch die Rede, wo es einen Mann gibt, der um die 60 ist und sich bekehrt hat zu Jesus Christus. Und seine eigene Familie stellt sich dann gegen ihn und schmeißt ihn aus dem Haus. Und da ist es wohl so, dass derjenige, so ähnlich wie bei uns mit den Autos, wenn du den Kfz-Brief hast, dann weist dich das als Eigentümer dieses Autos aus. Und so ist das da, wenn du diesen Brief hast, der dich da als Eigentümer des Gebäudes ausweist, dann bist du eben auch nach außen hin rechtmäßiger Eigentümer dieses Hauses. Und diese Urkunde, diese Besitzurkunde von dem Haus, was er besaß, haben seine eigenen Söhne ihm abgenommen und ihn vor die Tür gesetzt. Und letztendlich ist er dann bei einem anderen Christen untergekommen. In Nigeria ist es so, dass eine junge Frau, die schwanger ist, mit dem dritten Kind ins Krankenhaus fährt für eine Vorsorgeuntersuchung. Und in der Zeit ist es so, dass ihr Mann, der Prediger da in dem Ort ist, und es gibt immer wieder Übergriffe von islamisch-extremistischen Viehhirten, die kommen. Und als die so eine Runde gemacht haben, ihren Besitz zu schützen, wird er dann erschossen. Das heißt, sie kommt wieder und ist Witwe und muss jetzt alleine für die Kinder sorgen. In Nepal ist es so, dass Christen der Zugang zum Wasser verwehrt wird und teilweise, also hier in einem kleinen Ort, der nennt sich Bumika, die dann nachts heimlich zu diesem Brunnen gehen müssen, um Wasser zu bekommen. In Kamerun wird berichtet von einem Schneider, der ein Geschäft gehabt hat, der sich bekehrt hat. Und daraufhin wurde so ein Druck auf den Vermieter von ihm ausgeübt, der ihm diese Werkstatt da vermietet hat, dass er ihn dann gekündigt hat und er die Existenzgrundlage zunächst einmal verloren hat, weil er die Schneiderei dann zumachen musste. In Iran ist es so, jetzt weiß ich nicht, ob Jugendliche hier auch zuhören, müssen wir uns mal vorstellen, ein 14-jähriger Junge bekehrt sich und erzählt anderen auch von Jesus Christus, wird daraufhin für 6 Monate ins Gefängnis geworfen. Dort wird er beleidigt und geschlagen und nach 6 Monaten wird er endlich entlassen und muss dann aus des Landes fliehen. Hier steht nicht, in welches Land er geflohen ist, weil er an den Namen von Jesus Christus glaubt. Und leider immer der krönende Abschluss, die Nummer 1 seit vielen, vielen Jahren, Nordkorea. Ich denke, da wissen einige von uns, was Christen da zu erleiden haben. Mich hat hier noch mal ganz besonders angesprochen, dass es hieß, dass es da noch diese Sippenhaft gibt. Das heißt, wenn einer aus der Familie erwischt wird, dass der Christ geworden ist, wird die gesamte Familie am Ende bestraft. Und das führt ja dazu, dass auch eben innerhalb einer Familie das Christsein nur heimlich gelebt werden kann, weil man solche Angst selbst voreinander hat. Warum erzähle ich das? Aus dem, was Paulus hier sagt, geht hervor, wie wichtig Paulus die Weitergabe des Evangeliums ist. Dass er sagt, ich freue mich, dass ich gefangen bin, weil das andere dazu gebracht hat, freier über das Evangelium oder das Evangelium weiterzusagen. Wir lesen oder haben immer wieder die Möglichkeit, von solchen Ländern zu lesen oder von Christen zu lesen, die unter ganz, ganz schwierigen Umständen leben müssen. Einfach nur, weil sie Christen sind. Was bewirkt das in dir und in mir? Bewirkt es wenigstens auf, dass wir dankbar sind dafür, in welchem Land wir leben können, dass wir als Christen frei unsere Überzeugung sagen dürfen, es frei weiter sagen dürfen, frei evangelisieren dürfen, ohne Angst zu haben, dass wir dafür bestraft werden? Oder ist es so, dass uns das Ganze so selbstverständlich geworden ist, dass wir da kaum noch Gedanken dran verwenden? Da kommt der nächste Abschnitt von dem Vers 15 bis zu dem Vers 19. Und da geht es darum, dass es irgendwelche Leute gegeben hat zu dem Zeitpunkt, die, wie Paulus das sagt, das Evangelium verkündigen aus Streit und Neid. Das heißt, die haben den Paulus sowieso nicht leiden können, sind jetzt froh, dass der im Gefängnis sind und kommen jetzt so ganz, ganz groß raus. Und am Ende geht es, sagt Paulus auch da, in dem Vers 18, und darüber freue ich mich. Ich denke, jeder von uns hat schon solche Situationen erlebt, in dem wir gekränkt werden, und es lässt sich gut aushalten oder besser aushalten, wenn es eben von Weltmenschen her ist. Das geht immer noch. Aber wenn es durch Leute passiert, die uns sehr nahe stehen, gerade auch durch andere Christen, dann kann das gewaltig unter die Haut gehen. Und für Paulus, das schreibt er hier, steht trotzdem in erster Linie im Vordergrund, dass das Evangelium weitergesagt wird, also dass auf die Art und Weise Gottes Wille hier geschieht und das, was es bei ihm persönlich emotional auslöst, steht einfach dabei im Hintergrund. Ich denke, jeder von uns hat solche Situationen schon erlebt. Manchmal ist es in Gemeinden so, dass solche, ich sag mal, persönlichen Streitigkeiten, die dann mal da gewesen sind, über Jahre und Jahrzehnte einfach nicht ausgeräumt werden und immer so unausgesprochen im Raum stehen. Falls da sich jemand angesprochen fühlt, lass dich doch einfach, lies dir diese Verse 15 bis 19 nochmal durch und überleg doch mal, ob es wirklich das Wichtigste ist, Recht zu behalten oder zu bekommen, oder ob es nicht, wenn es um die Gemeinde Gottes geht, einfach Dinge gibt, die wichtiger sind und die da drüber stehen. Natürlich muss man das Ganze trennen von Leuten, die Irrlehren verbreiten. Da geht es dann natürlich schon darum, dass wir auch klar Stellung beziehen. Ich habe da hier einfach nur drei Stellen rausgeschrieben, an denen das eben deutlich wird. 1. Johannes 4, Vers 1. Ihr Lieben, glaubt nicht jedem, der behauptet, er sei mit Gottes Geist erfüllt, sondern prüft, ob er wirklich von Gott kommt. Denn überall sind falsche Propheten unterwegs. Den Geist Gottes erkennt ihr daran, dass er deutlich macht, Jesus Christus kam als wirklicher Mensch in unsere Welt. Ein Geist, der sich nicht so zu Christ Jesus bekennt, gehört nicht zu Gott. Kapitel 5, Vers 1. Wer glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Christus, der wurde aus Gott geboren. Und jeder, der Gott als seinen Vater liebt, liebt auch die anderen Kinder dieses Vaters. Also Liebe zu Geschwistern eben auch als Kennzeichen. Und in dem gleichen Kapitel, Vers 12, wer mit dem Sohn Gottes verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht, hat es nicht. Ich habe euch das alles geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, denn ihr glaubt ja an Jesus, den Sohn Gottes. Das heißt, es sind uns Kriterien an die Hand gegeben, woran wir eben auch da prüfen können, ob das, was da verkündet wird, wirklich Gottes Wort ist. Und wenn das der Fall ist und es gibt da vielleicht das ein oder andere, was uns sonst noch stört, dann lassen Sie uns einfach dem Paulus nachmachen, dass wir uns darüber freuen, dass Gottes Wort hier klar weitergegeben wird. Wir wissen alle, die perfekte Gemeinde, die gibt es nicht. Die spätestens, wenn wir dazu kommen, ist das nicht mehr perfekt. Und deshalb wollen wir uns freuen, wenn wir mitbekommen, dass es da eine Gruppe gibt, die Gottes Wort eben eindeutig und bibeltreu weitergibt. Und das ist einfach das Wichtigste. So, und jetzt kommen wir zu den Versen 20 und folgende. Und da geht es um das Leben von Paulus selber. Und da steht eben auch diese bekannten Verse drin, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Und es geht darum, dass er natürlich zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, wie es weitergeht. Er sagt, ich bin bereit, zum Herrn zu gehen, denn es wäre das Beste. Aber, so schreibt er weiter, weil ihr mich noch braucht, darum bin ich sicher, dass ich noch weiter leben werde und auch bald zu euch komme. Wir leben jetzt seit gut einem Jahr hier in Deutschland auch in mehr oder weniger Ausnahmesituation, was diese Pandemie angeht. Sonst würden wir uns auch nicht jetzt hier so treffen, wie wir das so tun. Und ich habe gestern dann nochmal nachgeguckt im Internet. Im Internet, da ist ja diese Johns Hopkins Universität in den USA, die weltweit immer die aktuellen Zahlen angibt. Und ich habe es vor Ende Januar aufgemacht. Also bis gestern waren 2,33 Millionen Infizierte in Deutschland und 64.772 Tote. Innerhalb von 14 Tagen, der letzten 14 Tage, sind knapp 140.000 Neuinfektionen dazugekommen und 8.800 Menschen an Covid gestorben. Worauf ich hinaus will? Ich glaube, jeder von uns musste sich ja mit dieser Pandemie auseinandersetzen. Einige von euch sind auch älter und gehören dann zu der sogenannten Risikogruppe. Ich bin noch knapp drunter. Aber jeder von uns musste sich doch mal fragen, was passiert, wenn ich diese Infektion bekomme und wenn es den sogenannten schweren Verlauf gibt. Mein Sohn, der Manuel, der arbeitet ja hier in Gummersbach im Krankenhaus auf der Intensivstation und erzählt nicht viel, aber so das ein oder andere Mal erzählt er und hat jetzt gerade erzählt, gestern oder vorgestern, dass sie am Bett von einem gestanden haben, der über lange Zeit gekämpft hat mit dem Leben und wo alles danach aussah, als würde er es nicht schaffen. Und jetzt dann endlich geht es bergauf und die haben sich alle da an dem Bett versammelt, als der dann das erste Mal seit langer Zeit wieder zu sich kam. Und für den Kranken war das Schlimmste im Moment die Magensonde, weil ihn die am meisten gestört hat. Und alle Ärzte und Pfleger haben da gestanden und haben sich riesig darüber gefreut, dass er überhaupt wieder zu sich gekommen ist. So, und das war also wirklich ein Lichtblick, wo er gesagt hat, haben wir uns riesig darüber gefreut, dass da dieser Kampf, der über viele Tage ging, dann erfolgreich gewesen ist und der Mann noch am Leben ist. Aber wir wissen eben auch, dass ganz viele Menschen da gestorben sind. Wenn du die Frage für dich persönlich jetzt beantwortest, kannst du mit dem Paulus auch sagen, das Leben ist für mich Christus und das Sterben ist Gewinn? Würdest du es wirklich als einen Gewinn empfinden, wenn du wüsstest, dass du jetzt innerhalb der nächsten paar Tage dann zum Herrn gehst? Ich will das gar nicht als Vorwurf formulieren, ganz und gar nicht. Denn Gott hat ja in uns alle das Leben gesteckt und von daher ist es auch völlig natürlich, dass jeder von uns grundsätzlich eben, ich sage mal, am Leben festhält. Das hat Gott in uns Menschen ja reingelegt und das hat er auch nicht weggenommen, als wir Christen geworden sind. Aber es stellt einfach für jeden von uns die Frage, wo liegt die Priorität? Oder eben anders ausgedrückt, wie hier in dem Vers 9, worauf kommt es bei dir an? Und ich denke einfach, wir wissen nicht, wozu diese ganze Pandemie und das alles gut ist, aber wir können einen persönlichen Nutzen aus der Situation ziehen, indem wir uns dieser Frage stellen und die für uns beantworten. So, und dann ich habe hierzu einfach noch den Vers aus Matthäus 6, Vers 19 notiert, den kennt ihr sicher auch alle. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch lieber Schätze im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden können und vor Dieben sicher sind. Und Vers 21, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und das ist ja einfach die Botschaft, die dahinter ist. Wo liegt bei uns in unserem Leben der Schwerpunkt? Ist es wirklich Jesus Christus oder ist es etwas anderes? Und die letzten Verse, ab dem Vers 27, da geht es dann ja darum, dass er sagt, auf jeden Fall müsst ihr auch in der Öffentlichkeit so leben, wie es der Botschaft von Christus entspricht, ob ich nun komme oder euch wiedersehe oder nur aus der Ferne von euch höre, steht in einem Geist fest zusammen und kämpft in derselben Gesinnung für den Glauben, der mit dem Evangelium verbunden ist. Das vielleicht einfach das letzte Thema hier aus dem ersten Kapitel. Er schreibt ja an eine Gemeinde und ich glaube, das ist auch etwas, was wirklich an eine Gemeinde zu richten ist. Und wenn man so wie ich von außerhalb die Möglichkeit hat, einer Gemeinde etwas zu sagen, ohne eben die Internas zu kennen oder zu wissen, was da im Moment los ist, dann empfinde ich das immer als angenehmer. Es geht hier um die Einheit der Gemeinde. Wir wissen das alle, dass der Jesus ja sagt in Johannes 17, als er betet, dass er darum bittet, dass wir eins sind, damit eben die Welt glaubt, dass der Herr Jesus der Sohn Gottes ist, der in die Welt gekommen ist. Das heißt in Vers 21, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind und so weiter. Ihr kennt das Kapitel sicherlich auch ganz gut. Ich habe mir dazu aufgeschrieben, wenn wir uns die Kirchengeschichte von den letzten 2000 Jahren angucken, dann gibt es, glaube ich, zwei Aspekte. Nämlich einmal Gottes Seite und die andere, das ist eben die menschliche Seite. Und wenn wir uns Gottes Seite angucken, dann ist er der Garant dafür, dass aus einer kleinen, verängstigten Gruppe, wenn wir Apostelgeschichte 1, Vers 15 angucken, da steht da, dass da ungefähr 120 Personen da in diesem Obersaal gewesen sind. Und von da aus ging das weiter, weil er dann den Geist, den Heiligen Geist auf die Erde geschickt hat und so weiter. Das ist eine weltumspannende Botschaft geworden ist, wo Gott selber dafür gesorgt hat, egal was in den 2000 Jahren passiert ist, dass diese Botschaft nicht untergegangen ist, sodass wir heute in 2021 diese Botschaft frei zugänglich haben, freier zugänglich, als es in den ganzen Jahren jemals gewesen ist. Da wurde ich erinnert an den Psalm 2, wenn es heißt, was soll das Toben der Völker, was soll ihr sinnloser Plan? Die Großen der Welt lehnen sich auf, verschwören sich gegen Jahwe, gegen seinen Messias, gegen sie an. Los, wir zerreißen die Fessel, befreien uns von ihrem Strick. Doch der im Himmel droht, lacht, der Herr lacht sie nur spöttisch aus. Ja, also Menschen haben viel versucht, die Kirche des Herrn kaputt zu machen. Sie haben es nicht geschafft. Und dann gibt es aber trotzdem die menschliche Seite. Und wenn wir die angucken, dann kann es einem ja grauen. Ja, wenn wir sehen, dass es eben in diesen 2000 Jahren so viel Unrecht gegeben hat, was mit dem Namen Gottes verknüpft worden ist, dass es einem wirklich schlecht werden kann. Und wenn man dann Johannes 17 liest, dann muss man sagen, dass wir Menschen jämmerlich versagt haben. Ich bin einfach aufrichtig dankbar, dass die Garantie dafür, ob es ist, wenn der Jesus wiederkommt, die Kirche Gottes noch gibt oder nicht, dass das nicht an uns Menschen liegt, sondern dass Gott dafür sorgen wird. Und für uns am Ende kommt es immer wieder darauf an, wie ich persönlich mit dieser Erkenntnis umgehe. Sagt mir das persönlich was? Bin ich persönlich bereit, mich darunter zu stellen und dafür auch zu arbeiten? In dem Fall, dass in der Gemeinde, in eurer Gemeinde, wie wir Mühlen, dass da die Geschwister wirklich eine Einheit bilden und durch diese Einheit eben die Botschaft, die die Bibel hat, glaubwürdig wird für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Dann lasst uns immer wieder einfach neu Anlauf nehmen. Und wenn wir persönlich, wie gesagt, da auch Tiefschläge einstecken mussten, dass wir so wie der Paulus es wirklich ganz praktisch tun, dass wir das zum Kreuz bringen, dass wir das dem Herrn übergeben und ansonsten versuchen eben, das, was er uns gesagt hat, auch genauso umzusetzen.